Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Die Wahlen in der Ukraine rücken näher. Wird Poroschenko mit seiner Kampagne Armee, Sprache, Glaube die Wähler für sich gewinnen? Oder wird Julia Timoschenko endlich den Platz des Präsidenten ergattern? Ihre Kampagne, die Zukunft der Ukraine ist in der EU, die Sicherheit der Ukraine ist in der NATO, scheint bei der Bevölkerung jedenfalls am meisten zu punkten. Das heißt natürlich, wenn man die Tatsache ignoriert, dass ein erheblicher Teil der ukrainischen Bevölkerung überhaupt nicht vorhat, wählen zu gehen. Ein weiterer starker Kandidat ist Anatoli Grizenko. Anfang der 90er Jahre absolvierte er das Fremdspracheninstitut des US-Verteidigungsministeriums und danach die Fakultät für operativ-strategische Planung an der Air University der Maxwell Air Force Base der Vereinigten Staaten von Amerika. Sein Wahlversprechen? Ein Plan, welcher den Donbass und die Halbinsel Krim zurück in die Ukraine holt. Ebenfalls ein beliebter Kandidat ist Juri Boyko. Er kommt aus dem oppositionellen Block und hat auch einige Korruptionsvorwürfe in seiner Vita vorzuweisen, die in seiner Zeit als Minister für Energie zurückreichen. Als früheres Mitglied der Partei der Regionen von Viktor Janukowitsch genießt er Unterstützung vor allem in der Bevölkerung im Südosten des Landes. Laut jüngsten Umfragen überholt Boyko sogar den aktuell regierenden Präsidenten. Und das, obwohl den Umsiedlern aus dem Osten der Abstimmungsprozess sehr schwer gemacht wird. Ein großer Teil von ihnen klagt über bürokratische Hürden, die eine Stimmabgabe beinahe unmöglich machen. Aber natürlich hat kaum einer der Kandidaten einen so bunten Lebenslauf wie die Gasprinzessin Timoschenko. Doch ich muss festhalten, dass die Liste ihrer Reibereien mit der Justiz so lang ist, dass die ganze Sendung dafür nicht reichen würde. Ein paar besonders markante Momente will ich dennoch benennen. Im Jahr 2004 wurde Timoschenko wegen Betrugsverdachts von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben. Für ihren eigenen Ölkonzern schloss sie einen für die Ukraine äußerst unvorteilhaften Deal mit Russland ab, was den ukrainischen Bürgern 189,5 Milliarden Dollar Verlust einbrachte. Ihr Lehrmeister, der ehemalige Premierminister Pavlo Lazarenko, saß wegen Erpressung und Geldwäsche schon im US-Gefängnis. Wie die Vorbereitungen der Wahlen in meinem Heimatland laufen und wie dort die Stimmung ist, dazu habe ich mich mit dem Journalisten Ruslan Kotsaba unterhalten. Er wurde mehrfach von der ukrainischen Behörden für seine Kritik an dem Donbasskrieg des Landesverrats angeklagt. Gegen die Vorwürfe konnte er sich aber bislang erfolgreich zur Wehr setzen.
Die heutige Regierung hat alles dafür getan, dass Menschen massenhaft das Land verlassen. Diejenigen, die geblieben sind, sitzen auf gepackten Koffern. Alle warten auf die Ergebnisse der Wahlen. Wenn das Ergebnis enttäuschend ausfällt, dann wird die aktivere Mehrheit aus diesem Land auswandern. Erstens unterscheiden sich die Wahlsprüche von Julia Wladimirovna nicht von denen von Piotr Alexejewitsch. Sie sind die zwei Hauptkandidaten. Ich zähle die beiden leider zu der sogenannten Kriegspartei. Deren Kampagnen basieren auf Themen, welche die ukrainische Bevölkerung zerreißen. So rüttelt Poroschenko am Thema Sprache, wohlwissend, dass wir ein zweisprachiges Land sind, und am Thema Glauben, wohlwissend, dass wir keine einige Kirche haben. Zurück zu Julia Wladimirovna. Von allen Kandidaten hat sie tatsächlich die meisten Stimmen. In der Politik hat sie schon immer ihren eigenen Kopf durchgesetzt. Niemand hat vergessen, dass man sie früher Gasprinzessin nannte oder auch die reichste Frau Europas. Niemand vergisst, dass sie im Grunde die Buchhaltung bei Piotr Lazarenko geführt hat, als dieser den Posten des Premierministers innehatte. Das Einzige, was ihrer Präsidentschaft im Weg stehen wird, ist die Tatsache, dass der aktuelle Präsident niemals die Ergebnisse anerkennen wird, falls Timoschenko gewinnen sollte.
Потому что Юлия Тимошенко, она считается
Sie ist eine Kandidatin, die alle Schemata des Diebstahls in- und auswendig kennt. Dank ihrer Zeit in der Regierung wurde sie zur Multimillionärin. Die Oligarchen, die sie finanzieren, wissen genau, wofür sie sie an der Macht haben wollen. Ich denke, sollte Julia Wladimirowna gewinnen, dann wird ihr keiner gewähren, wirklich Präsidentin zu werden. Denn wir wissen doch alle, ihre Kandidatur hat das Casting jenseits des Ozeans nicht bestanden. Und die Kuratoren jenseits des Ozeans entscheiden, wer unser nächster Präsident wird. Wenn Petro Poroschenko merkt, dass er keine umfangreiche Wahlfälschung veranstalten kann, und seine Wahlstäbe haben diese ja bereits vorbereitet, er wird entweder irgendeinen Sonder- oder Kriegszustand einführen oder aber irgendeine andere Provokation, damit die Wahlen nicht stattfinden können. Er hat kein Team mehr, alle seine Teammitglieder haben sich zerstritten, seine Wahlstäbe haben sich im Grunde genommen auf ein totales Fiasko und den Rückschlag vorbereitet. Seit fast 20 Jahren wurde in der Ukraine keine Volkszählung mehr gemacht. Tatsächlich haben wir keine Ahnung, wie viele Menschen noch leben und wie viele ausgereist sind. Wie viele sind zum Arbeiten ausgereist und wie viele sind emigriert. Ich denke, die Fälschungen werden schon sehr groß sein. Hier hängt auch einiges davon ab, ob Timoschenko und ihre Leute einen neuen Maidan vorbereiten. Aus meiner Sicht wird der nächste Maidan die Ukraine endgültig zerstören. Aber sie verstehen das bestimmt selber. Julia Wladimirowna weiß, dass niemand ihren Sieg anerkennen würde. Ich denke, sie bereitet sich aus diesen Gründen auf eine Übernahme mit Gewalt vor. Dieses Schema hat nämlich seine Wirksamkeit gezeigt. Ich meine, den Widerstand auf den Straßen, plötzlich aufgetauchte Schützen, danach die getöteten himmlischen 100 und am Ende kamen diese gebrachten Opfer nur den Menschen, die an die Macht kommen wollten, zugute und nicht den damaligen Regierenden. Das verstehen wir doch.
Das Interview mit Ruslan Kozaba gibt es demnächst in voller Länge auf RT Deutsch. Die offizielle Zahl der Wähler in der Ukraine beläuft sich auf 35,6 Millionen Wahlberechtigte. Berücksichtigt man aber die Tatsache, dass die letzte Bevölkerungszählung im Jahr 2001 stattfand, dann dürfte die Zahl stark übertrieben sein. Laut der von den USA unterstützten Stiftung Demokratische Initiative will jeder vierte Ukrainer gar nicht wählen gehen. Im Osten des Landes sogar jeder dritte. Laut den Umfragen der Internationalen Migrationsorganisation jedoch beläuft sich die Zahl der Nichtwähler aus dem östlichen Teil des Landes auf mehr als die Hälfte. Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt als Grund an, es gäbe keinen Kandidaten, der wählbar wäre, wie die Zeitung Ukrainskaja Pravda berichtete. An dieser Stelle möchte ich euch ein paar interessante Zahlen nennen. Die habe ich von Tatjana Mantjan. Sie ist nicht nur eine Anwältin, sondern sie kandidierte bereits mehrfach für das Amt als Parlamentsabgeordnete. Im Jahr 2014 gelang es ihr, 20% der Stimmen im reichsten Bezirk Kiews, Rajon Darnitsa, für sich zu gewinnen, was ihr den zweiten Platz bescherte. Dem Nachrichtenportal Newsfront gegenüber verriet sie, wie ein Wahlvorgang in der Ukraine abläuft. Laut Montian folgt jetzt die Summe, die für jeden einzelnen Kandidaten benötigt wird, um die Wahlen nach Mindeststandards durchführen zu können. Also wir reden hier wirklich von den Mindestausgaben. Personal. Es gibt heute 30.000 Wahllokale in der Ukraine. Um die Stimmzettel richtig zählen zu können, bedarf es mindestens zwei Mitglieder der Wahlkommission plus ein Beobachter. Das ergibt insgesamt 90.000 Personen. Plus 2.000 Personen aus den regionalen Wahlstäben plus 400 Personen für die Kreiskommissionen. Also 92.400 Personen, um die Wahlen in der ganzen Ukraine abzudecken. 15.000 Menschen davon muss man drei Monate lang mit dem Beginn der Wahlkampagnen entlohnen. Ausgehend von den Tarifen der letzten Wahlen, damals bezahlte man $400 im Monat, macht das multipliziert auf 3 Monate 18 Millionen Dollar. Plus Ausgaben für das restliche Personal in Höhe von 5,7 Millionen Dollar ergibt 23,7 Millionen US-Dollar. Zuzüglich Werbung im Fernsehen, auf den Plakatwänden, in der lokalen Presse, im Internet, für Internetbots etc. pp. Macht etwa 50 Millionen US-Dollar pro Kandidat.
Die Summe von 50 oder 100 Millionen Dollar könnt ihr locker mit der Anzahl der Diebe in den Wahlstäben multiplizieren. Und das sind, glauben Sie mir, faktisch alle. Jeder, der schon mal in einer Wahlkampagne gearbeitet hat, weiß das ganz genau. Und sogar bei einer sehr strengen Kontrolle kriegen es die Beteiligten hin, zu stehlen. Das heißt, ein Drittel gestohlene Gelder wäre ein traumhaftes Ergebnis. Denn oft sind es 3/4. Das ist nun mal unser Schicksal. Es gibt heute keine ideologischen Leute. So ein Pech.
Und ich bin schon gespannt, wie viele Wahlbeobachter die EU in die Ukraine senden wird. Mittlerweile sind wir bei ca. 100 Millionen Dollar pro Kandidat angekommen. Aber auch die nützen nur dann, wenn er bereits ein namhafter, bekannter Kandidat ist. Für jemanden, der bei Null beginnt, wird es richtig eng. Zum Glück ist das Ziel der meisten unbekannten Kandidaten nicht etwa zu gewinnen, sondern lediglich der Konkurrenz Stimmen zu entziehen oder als eine Art Druckmittel gegen bestimmte Kandidaten zu agieren. In der Ukraine nennt man diese Bewerber daher technische Kandidaten. Bis heute sind für die Präsidentschaftswahlen rekordverdächtige 32 Kandidaten registriert. Oft ziehen solche Kandidaten kurz vor den Wahlen ihre Kandidatur zurück. Ihr merkt, da ist was los. Doch selbst diejenigen, die die nötigen Mittel aufbringen können, werden nichts erreichen, wenn es zu den vorhin erwähnten Vorbereitungen samt 100.000 Menschen für Personal und regionale Wahlstäbe nicht kommt. Dann wird kein Geld der Welt helfen. Es wird schlicht und einfach niemanden geben, der die Stimmzettel für den Kandidaten einsammelt. In der Regel werden solche Zettel unter den anwesenden Kommissionsvertretern zu gleichen Teilen aufgeteilt, damit sich niemand benachteiligt fühlt. So Montian.
Lasst uns nun darüber reden, wer von den Kandidaten tatsächlich über 100 Millionen Dollar verfügt, sowie über ausreichend Personal und technische Ressourcen. Als erster wäre da natürlich unser Peterle. Er hat das Geld, eigene Menschen vor Ort und die Niedriglohnmitarbeiter, welche man mit Leichtigkeit einschüchtern kann. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass in den Wahlkommissionen arme, genötigte, unfreiwillige Lehrer arbeiten. Heute arbeiten sie für den einen Kandidaten, morgen für einen anderen. Sie haben gar keine Wahl. Denn gerade in kleinen Städten gibt es so gut wie keine Arbeit. Das alles macht das Peterle selbstverständlich zu dem Kandidaten, der von vornherein über die meisten Ressourcen verfügt. Dann haben wir da noch unsere Julitschka, die ebenfalls schon seit geraumer Zeit in den trüben Gewässern unserer wunderbaren Politik planscht. Die Feiernden der Partei Vaterland gibt es eigentlich überall. Überall gibt es diejenigen, die für Julenka von Wahl zu Wahl arbeiten. Wer hat noch die nötigen Reserven und Ressourcen? Das sind natürlich die Vertreter der Opposition, also die Kandidaten vom Südosten des Landes. Sie haben das Geld und sie verfügen über Ressourcen. Zumindest können sie die Ressourcen schnell dazu kaufen. Erfahrung haben sie ebenfalls. Außerdem haben wir noch unseren Benja, also Ihor Kolomoyski. Der hat zwar Geld, aber keine Leute und keine Ressourcen. Alle anderen sind im Grunde die Aufmerksamkeit nicht wert, und zwar aus einem banalen Grund. Weil sie weder die 100 Millionen Dollar noch die 100.000 Leute an Personal haben, die bereit wären, für sie in den Wahlkommissionen zu arbeiten.
Wie die Kandidaten mit ihren jährlichen Versprechen bei der Bevölkerung ankommen? Im Internet kursiert die bereits überarbeitete Kampagne von Poroschenko mit Slogans wie
H&M, Ikea, Autokefali, was brauchst du noch, du Vieh?
Das war der RT Deutsch Podcast.